D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Judith Ebert.
Nabend zu eurer freitäglichen Dosis rund um Sex und Liebe. Mal mit Till Opitz, heute mit mir und meinem Gast. Thilo Mischke, Buchautor aus Berlin. Er hat das Buch geschrieben in 80 Frauen um die Welt und damit ist er unser perfekter Gesprächspartner. Es geht nämlich heute um Sex international. Ich habe Thilo einen Hausbesuch abgestattet, war bei ihm zu Hause in Berlin-Friedrichshain und zum Einstieg in unser Gespräch habe ich ihn gefragt nach seinem ultimativen Tipp. Wie kriegt man schnellen Sex, egal in welchem Kulturkreis er sich aufhält?
Genauso wie man ihn schnell auch hier bekommen kann. Entweder bezahlt man dafür, Prostitution funktioniert international, oder man ist charmant und gewitzt und schlau und das sexuelle Bedürfnis steht nicht so vordergründig auf der Stirn des Mannes. Dann geht es relativ schnell.
Thilo Mischke, ein Mann, der nicht auf den Mund gefallen ist und der sich einmal rund um den Erdball vögeln wollte. Ob es geklappt hat und wie unterschiedlich Sex in den unterschiedlichsten Ecken der Welt ist, das erfahrt ihr gleich.
D-Radio Wissen.
Immer freitagsabends kümmern wir uns um eure zwischenmenschlichen Belange. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir über den sexuellen Tellerrand von Deutschland hinausblicken. In andere Länder, auf andere sexuelle Traditionen und Vorlieben. Sex international ist heute Abend in eine Stunde Liebe das Thema und ich habe dazu mit dem absoluten Sexperten geredet, mit Thilo Mischke. Wer Thilo Mischke ist, Till Opitz stellt ihn euch vor.
Thilo Mischke ist studierter Japanologe und Kulturwissenschaftler. Seit 2003 arbeitet er als Journalist. Er hat eine Textagentur und ein Filmbüro gegründet. Außerdem arbeitet er als freier Redakteur für verschiedene Magazine wie Vice, Prinz, Neon oder Musikexpress. Für den Prinz hat er eine monatliche Sexkolumne geschrieben. Vor 4 Jahren dann hat Thilo Mischke sein erstes Buch rausgebracht, In 80 Frauen um die Welt. Darin geht es um die Wette unter Freunden, auf einer Weltreise mit 80 Frauen zu schlafen. Andere Bücher, in denen es auch im weitesten Sinne um Sex geht, folgten später. Nebenher war Thilo Mischke zusammen mit der Sexexpertin Paula Lambert in 2 Staffeln der Fernsehdokumentation Unter fremden Decken auf der Suche nach dem besten Sex der Welt zu sehen. Außerdem moderiert er das ZDF-Neo-Sex-Magazin Heiß und Fettig.
Und ich habe Thilo Mischke einen Hausbesuch abgestattet. Mit Mikrofon ausgerüstet haben wir uns in seiner Wohnung in Berlin-Friedrichshain getroffen, um über Thilos Erfahrungen mit Sex international mit Frauen aus verschiedensten Kulturkreisen zu reden. Und ich habe ihn gefragt, Thilo, Sex scheint irgendwie dein Steckenpferd zu sein. Woher kommt denn das?
Ich habe einen recht offenen Umgang mit dem Thema Sexualität und das liegt an meinen Eltern, weil die mich nämlich nicht aufgeklärt haben, sondern mein Vater hat Kulturwissenschaften studiert und sich in diesem Studium mit ganz vielen Sexthemen und Kulturgeschichte und Sexualästhetik beschäftigt. Und mein Vater hat relativ spät studiert, ich war schon so 8, 9 und am Armutstisch wurde eben immer über diese Themen geredet. Und so habe ich relativ schnell gelernt, wie man über Sex sprechen kann, ohne dass ich rüberkomme wie so ein glibberiger alter Glibberbock, der da irgendwie so eklig anzüglich darüber redet, sondern ganz neutral und ganz sachlich. Und diese Fähigkeit, glaube ich, ist das, was sich viele Leute zu Nutzen machen, indem man eben sagt, komm, Thilo schreibt oder spricht oder zeigt uns was über Sex, weil er wirkt dabei nicht so, als würde er gleich seinen Penis aus der Hose holen.
Jetzt ist ja deine Motivation bei In 80 Frauen um die Welt definitiv ein privater gewesen.
Ja.
Ist sie das immer noch, wenn du dich in dem Bereich bewegst? Du machst ja für ProSieben Dokus und reist auch auf der Suche nach Sex um die Welt. Ist das immer noch eine private Motivation?
Ja, tatsächlich ist es das. Ich werde oft gefragt, warum ich denn so einen Schwachsinn mache. Also erstmal, man muss sich für diesen Buchtitel relativ häufig rechtfertigen. Dann weise ich die Leute darauf hin, bitte lest dieses Buch, bevor ihr diesen Titel verurteilt. Ich finde es einfach spannend. Ich mache ja die wirkliche Erfahrung. Ich bin ja wirklich in Ruanda und rede wirklich mit den Frauen über ihre Sexualität und über ihre Fähigkeit, Orgasmen zu bekommen. Und das ist fast schon eine wissenschaftliche Neugierde, die ich auf eine sehr populärwissenschaftliche Art darstellen kann. Und das finde ich toll.
Jetzt hast du in deinem Buch irgendwann aufgehört zu zählen, ziemlich früh, weil du dich verliebt hast. Weißt du noch ungefähr, wo du aufhören musstest, rein aus sexueller Motivation mit Frauen zu schlafen?
Also eigentlich wusste ich am Morgen, nachdem ich diese Wette, die es in diesem Buch gibt, aufgewacht bin und wusste, so, das ist jetzt, das mache ich jetzt wirklich, habe ich schon da in dem Moment aufgehört. Das war einfach so eine Schnapsidee im Prinzip. Und ich habe dann so mal nüchtern nachgerechnet, wie viele Frauen ich hätte in 90 Tagen schlafen müssen, um diese 80-Frauen-Wette zu schaffen. Es geht technisch gar nicht. Entweder hätte ich irgendwie sozusagen in jedem Land 5 Dreier haben müssen oder 2 Siemer oder wie auch immer man diese Zahl. Das war eher so ein symbolischer Wert. Das ist so ein bisschen so wie Janosch, oh, wie schön ist Panama. Mal auf andere Gedanken kommen. Das war sozusagen das Ziel. Und ich wusste eigentlich, diese Wette werde ich nicht schaffen. Vielleicht irgendwie auf einem Pornodreh in den USA. Das Kapitel ist gar nicht reingekommen, egal. Da hätte man sozusagen dann irgendwie alles abarbeiten können. Habe ich aber nicht, weil ich mich auch verliebt habe. Und darum ging es ja auch. diese Reise hat ja das Ziel, dass ich meinen Kopf irgendwie nicht spirituell, dafür bin ich atheistisch erzogen worden und auch von Spiritualismus halte ich nicht viel, aber ich einfach so mal den Kopf wieder klar kriegen und diese Stadt hinter sich lassen.
Naja, aber du bist ja nicht losgefahren, um dich neu zu verlieben, das war ja Zufall.
Na doch, ich wollte gucken, ob ich das kann. Ich hatte das Gefühl, dass ich verlernt habe, mich zu verlieben, weil da bin ich dann tatsächlich so ein bisschen romantisch auch veranlagt. Dieses Leid ging ja so mit Mitte 20 los. So, dann hast du diese große Liebe hinter dir, bei der du dachtest, eigentlich mit der bleibst du für immer zusammen. Die haben wir alle mal gehabt, diese Post-Schul-Studium-Liebe, mit der man tatsächlich auch schon erst mal lange zusammen war. Und über die hinwegzukommen, da hatte man dann sehr viele Geschlechtspartner in Berlin. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich bin so roh und ich bin kalt. Und dieses Rohe und Kalte dachte ich, kann ich kurieren auf dieser Reise. Das war sozusagen der Anlass dieser Reise. Mit Sex, klar, gehört ja dann auch dazu. Ja, und ich konnte es kurieren im späteren Verlauf der Reise.
Was mir aufgefallen ist in deinem Buch ist, wenn man den Titel nur liest, das hast du ja selber gesagt, denkt man erstmal so, was ist das denn für ein Macho-Schwein? Mhm. Wenn man das dann liest, finde ich, dein Umgang mit den Frauen war immer sehr respektvoll. Du bist nie zu sehr in die Details gegangen. Also das, was du über die einzelnen Sexgeschichten geschrieben hast, fand ich eher harmlos und angenehm zu lesen. Also es war sehr ein liebevoller Umgang mit Frauen, mit denen man eigentlich nur einmal ins Bett geht. Da könnte man, glaube ich, auch sich anders benehmen. Ist das dein Naturell?
Ja, das ist mein Naturell. Also für mich war schon immer eigentlich an Frauen sozusagen mit der ersten Erektion, die man so mit 12 oder so bewusst mal oder 11 hatte, da ging es schon los eben, dass ich das Wesen einfach der Frau toll finde. Und selbst der One-Night-Stand ist für mich dann eben, dann will ich eben wissen danach oder davor, was ist doof im Leben und was ist cool. Und ich unterhalte mich einfach gerne. Und das macht für mich einen viel größeren sexuellen Reiz aus als ein hochgeschnürter Busen. Und vielleicht macht mich das zu einem Frauenversteher.
Jetzt hast du in dem Buch auch ganz viel von deinen Selbstzweifeln zumindest am Anfang noch geschrieben. Die Frauen haben ja dann dein Ego so ein bisschen gepimpt im Verlauf des Buches, kann man sagen. So über dein Aussehen mit deinem Unfall in deiner Nase und blablabla. Ist das der Trick, so als Mann so ein bisschen so sich so erstmal zurückzunehmen und so na, ich bin gar nicht so toll und dann von hinten rum zuzuschlagen?
Ja. Meine Mutter, mit der ich viel über sowas rede, auch offen, hat immer gesagt, das ist genau deine Masche, Thilo. Du bist kein Sportler, du wirst niemals Millionär sein. Du bist halt kein klassisch attraktiver Mann. Du hast diese, sie nennt es immer sozusagen wie so ein schlafender Löwe, der dann sozusagen so anpirscht und weiches Fell hat und dann aber in den Nacken beißt. Und so, sie meinte, so machst du das. So ist deine Art und so kenne ich dich und so sehe ich dich auch im Erwachsenwerden. Und ich glaube, ja, so ist es funktioniert, dass man eben so furchtfrei ist im ersten Moment, aber dann schnappe ich irgendwie zu. Das ist aber irgendwie ein Automatismus. Das ist jetzt nicht etwas, was ich bewusst tue, weil ich ja eben Freude daran habe. Ich habe auch keine Angst vor dem Flirten oder keine Angst vor Gesprächen mit Frauen. So, natürlich habe ich auf der Reise sehr viel Angst gehabt. Das ist Ausland, völlig andere Bedingungen. Hier so in Berlin flirten, das ist halt easy, weil du hast nach einer Woche die Regeln raus, wie es funktioniert. Aber in jedem Land immer in kürzester Zeit sich auf was Neues einstellen, das war dann schon ein bisschen anstrengender.
Thilo Mischke oder auch der Mann, der sich in 80 Frauen um die Welt schlafen wollte, die Liebe hat diesen Plan den Garaus gemacht. Aber bis es soweit war, hat Thilo natürlich nichts anbrennen lassen. Warum immer nur gutbürgerlich deutschen Linseneintopf, wenn man auch indisches Curry haben kann? Warum immer Schwarzwälder Schinken, wenn auch Serrano Schinken auf dem Speiseplan stehen kann? Oder wie wäre es zur Abwechslung mal mit Couscous anstatt von Kartoffeln? Eine Stunde Liebe ist nicht plötzlich zur Kochshow mutiert. Es geht heute Abend immer noch um Sex international. Neben den ganz andersartigen kulinarischen Genüssen in fremden Ländern bieten sich natürlich auch unendlich viele sexuelle Grenzerfahrungen mit Menschen aus fremden Kulturkreisen. Diese Erfahrung hat mein heutiger Gast gemacht, Thilo Mischke aus Berlin. Er hat unter anderem das Buch in 80 Frauen um die Welt geschrieben. Und fürs TV war er in fremden Ländern auf der Suche nach dem besten Sex der Welt. Ich habe ihn bei sich zu Hause besucht und habe ihn gefragt, in welche Länder bist du denn eigentlich gereist auf der Suche nach Sex, egal jetzt ob für die Doku oder fürs Buch?
Man kann grob sagen, ich war auf jedem Kontinent mittlerweile, um für die Aufgabe Sex, wie funktioniert er, von Afrika, Ruanda, Kenia, Indien wurde ich ausgewiesen, steht auch im Buch der Grund warum, Thailand, Japan, China, also Hongkong, was ja irgendwie nicht so richtig China ist, aber trotzdem irgendwie Fidschi, Neuseeland, Australien, Argentinien, Brasilien, Island, was ganz toll ist, und Europa auch irgendwie halb komplett. Polen, Ukraine, Israel, genau. So, das ist jetzt die grobe Weltreise plus noch mal ein paar reingemischt.
Und gab es irgendwelche Auswahlkriterien, warum du in spezielle Länder gefahren bist oder hast du es einfach ausprobiert?
Es gab gewisse Auswahlkriterien. Warschau lag einfach auf der Route und ich wollte so Richtung Osten als erstes fahren. Ich mag Polen, ich finde, es ist ein schönes Land, ich war noch nie in Warschau. Es gibt Gerüchte über das Warschauer Nachtleben, dass es irgendwie so überbordend und extraordinär ist, was stimmt, aber trotzdem anders ist als hier. Ukraine mit dem Klischee, die schönsten Frauen kommen aus der Ukraine. Es war ein sehr trauriges Land, schon damals, nicht nur heute, als ich dort war. Israel, weil ich großer, großer Israel-Fan bin. Und auch da gibt es dieses Tel Aviver Nachtleben unbeschreiblich und auch israelische Frauen wahnsinnig schön. Was auch stimmt und auch das Tel Aviver Nachtleben ist wahnsinnig. Und dann fingst du an, ich wollte einfach so Orte, an die man ja dann so nicht hinfährt. Es gibt keinen Wochenendtrip nach Fidschi. Also wollte ich mal nach Fidschi, der für mich weiteste Punkt von Deutschland entfernt. Und Neuseeland, da fahren alle hin zum Backpacken und Australien sowieso. Großartigerweise war ich nur 6 Tage in Australien. Ich habe festgestellt, es ist zu wenig für dieses Land. So, aber sonst gab es so reine Neugierde und ein paar Klischees. So habe ich es gemacht.
Hattest du vorher, du hast es jetzt ja schon ein bisschen angedeutet, spezielle Vorstellungen, was den Sex in den Ländern angeht?
Also durch mein Studium und weil ich mich mit dem Thema Sexualität ja auch schon davor beschäftigt habe, hatte ich schon so Vorstellungen wie Sexualität. Das heißt, ich war auch einer derjenigen, der geglaubt hat, mit dieser Nase kann ich in Japan so, jede Frau bekomme ich damit. Weil diese markanten Nasen wohl tatsächlich so ein Schönheitsideal sein soll. Das sieht man ja auch, wenn die dann diese Schönheits-OP ist, dann haben die ja alle so spitzere Nasen. Aber es gab jetzt nicht so ein Land, wo ich wusste, okay, da kann ich sofort jemanden flachlegen. So, deswegen muss ich da hin. Sondern es war eher so, das Land interessiert mich und die Menschen dort und die Frauen natürlich auch. Mal sehen, wie die so sind. Und bei muslimischen Ländern wusste ich von vornherein, das geht auf gar keinen Fall klar. Also ich war auch auf der Reise in Dubai und da wusste ich von vornherein, das geht halt nicht. Du wirst halt so, also ich habe da auch echt negative Erlebnisse sozusagen auch im Buch beschrieben. Du läufst halt mit einer Frau über die Straße, du wirst angepfiffen aus dem Auto, irgendwie, wenn sie nicht verschleiert ist. Ja, zumindest war es 2010 so, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt so ist. Aber trotzdem haben sie dann ihre Bauchtanzclubs. Also es ist halt so lustig und trotzdem kriegst du heimlich Alkohol. Also dieses Bigotte und Verlogene ist dann da eben auch nochmal auf eine Nummer schärfer irgendwie. Aber ich wusste eben, ich kann da nicht irgendwie flirten gehen an der Bar, während ich besoffen bin, weil es keine Bar gibt, wo ich besoffen sein kann und da auch keine Frau sitzt zum Flirten. Es sei denn, sie möchte gerne ihre Hände verlieren oder gesteinigt werden.
Muslimische Länder waren am schwierigsten für dich?
Alle Länder, in denen die Religion eine extrem hohe Rolle spielt, sind grundsätzlich schwierig für Sexualität, Liebe und Freiheit. Ist einfach so. In Warschau hatte ich auch dieses, also in Polen, die katholische Religion wird hochgehalten, in Indien eben auch der Hinduismus, die muslimischen Länder, egal wo, dort wo Religion so viel Mitspracherecht hat, dass die Leute sich beengt fühlen, ist es schwierig.
Wo war es am leichtesten?
Also Südamerika war sehr leicht, weil das ist halt auch so, um da jetzt mal wieder so ein Klischee zu bedienen, sehr leidenschaftlich. Auch das Ausgehen ist sehr leidenschaftlich und es wird einfach getanzt und gesoffen, bis man tot umfällt. Und das ist einfach toll und das funktioniert dadurch leicht. Also kennenlernen klappt in jedem Land einfach. Miteinander schlafen ist dann nochmal wieder eine andere Geschichte, weil auch einfach moralische Vorstellungen aufeinandertreffen. Also ich als gebürtiger Berliner, so, ich bin eh versaut. Also so, da ist ja der One-Night-Stand oder beziehungsweise der Geschlechtsverkehr mit einer Frau aus dem Club sowas von normal und überhaupt nicht diskutabel und moralisch verwerflich. Das ist dann aber eben zum Beispiel in Fidschi fast nicht möglich, weil da einfach dieses Nachtclub-Leben da relativ gewalttätig auch ist und weil da eben so das Land auch sehr traurig ist. Du kannst halt einfach nicht hingehen und eine Frau anbaggern und dann wirst du halt einfach vermöbelt von 5 anderen Männern, die da leben, weil die gerade die Frau angebaggert haben. Also da ist härter der Umgang damit.
Ist ja auch was passiert? Also hast du auch einen auf die Fresse bekommen, weil du eine Frau angebaggert hast in einem der Länder?
Nö, also so bis auf das, dass ich in Dubai halt so hinterhergepfiffen wurde, als ich mit einer Frau über die Straße lief. Einmal in Israel war ein Jude aus Frankreich, hat sozusagen Urlaub in Israel gemacht, in meinem Alter, und wir waren beide in einer Bar und haben um dieselbe Frau gebuhlt. Das Aggressivste, was er gemacht hat, war dann mit so, wie man sich das vorstellt, so ein Franzose mit so einem leichten Schal rannte er dann wutentbrannt raus, als sie mich küsste und warf sich den Schal so über die Schulter. Aber so richtig verhauen wurde ich nicht. Also ich bin tatsächlich auch in der Lage einzuschätzen, in welche Situation kann ich irgendwie mit der Frau reden und welche nicht. Lustigerweise war auch in Israel die Frau, die ich dann da kennengelernt habe, die hat mir so doll in die Lippe gebissen, dass man das vielleicht als Gesichtsschlag interpretieren kann. Also sozusagen, das ist so Schaden beim Küssen.
Welche von deinen sexuellen Erfahrungen war für dich die außergewöhnlichste?
Also es gibt ein Erlebnis, was ich sehr, sehr mag, weil es einfach sozusagen den Spieß mal umgedreht hat. Also nochmal in Israel war das. Die Frau, die mir so sehr in die Lippe gebissen hat, sie nahm mich mit zu sich nach Hause und dann wollten wir miteinander schlafen und dann stellte sie fest, dass ich nicht beschnitten bin. Und es war die erste Vorhaut in ihrem Leben, die sie zum allerersten Mal in ihrem Leben gesehen hat. Und hat dann meinen Penis untersucht. So wie ich sozusagen ideell die Sexualität von Menschen untersuche, hat sie meinen Penis wirklich ganz medizinisch untersucht. Und das fand ich so cool und so interessant. So einfach so etwas, die Frau war irgendwie 30. So, die hat einfach noch nie eine Vorhaut gesehen. Und hat sich das angeguckt, als würden wir so zum ersten Mal eine Buse sehen oder so. So voller Faszination und Begeisterung und einem gewissen Ekel, natürlich.
Thilo Mischke oder auch ein Mann auf der Suche nach dem besten Sex der Welt.
Die Radio Wissen.
In Frankreich macht man am liebsten französisch Oralverkehr. Die Griechen, die haben es am liebsten griechisch, sprich Analverkehr. Und in Spanien, da reibt man am liebsten seinen Penis zwischen ihren Brüsten. Spanisch halt. Verschiedene Länder, verschiedene Sexualpraktiken, die ihren Namen von den Ländern haben, in denen sie angeblich bevorzugt praktiziert werden. Sex international. Wir reden heute Abend drüber mit Thilo Mischke, Journalist und Buchautor aus Berlin. Seit Jahren ist er aus Profession unterwegs nach neuen sexuellen Erfahrungen auf der ganzen Welt. Ich habe ihn getroffen bei sich zu Hause und habe ihn gefragt, du warst ja wirklich schon in unglaublich vielen Ländern. Gehen wir mal die einzelnen Länder und den Sex in den Ländern durch, und zwar anhand der Kontinente. Wir fangen an mit den USA. Wie liebt man im Land der unbegrenzten Möglichkeiten?
Also da müssen wir echt hart unterscheiden zwischen Ost- und Westküste. Und der Sex an der Westküste ist nochmal, also und da nochmal Hollywood und L.A. rausklammern, weil die sind ja sowieso, das ist ja Babylon eigentlich, was sich da neu gebaut hat. Also da ist Sex auf jeden Fall sehr einfach. Was lustig ist in den USA, ist, man hat halt wirklich diese Pseudomoral. Also es gibt diese Purity Balls, wo Väter sich um die Jungfräulichkeit ihrer Töchter kümmern, damit die nicht verlieren. Ganz eklig. Und das Land hat eben genau diese zwei Extreme. Also so, du hast ein Date, du kannst wahnsinnig offen über Sex reden. Sogar der Blowjob ist Teil der Date-Kultur der Amerikaner. Es ist normaler, als Mann einen geblasen zu bekommen, als einen Kuss zu bekommen. Also es ist sozusagen im Umgang miteinander. Natürlich ist es immer wieder anders und das ist individuell entscheidbar, aber ein Blowjob zu besprechen ist intensiver als ein weniger intensiv als ein Kuss, weil ein Kuss mehr so eine emotionale Öffnung ist. Und der Blowjob ist halt einfach nur so Spaß. Und eben diese harten Regeln, so beim Date, wer muss das was machen, dann küssen, nein. Beim dritten Date darfst du irgendwie Third Base on Third Date irgendwie, so, da darf man dann den Schlüpfer anfassen, der Frau und so. Also an diese Regeln wird sich gehalten und wenn man sie bricht, dann wird man auch echt so schief angeguckt. Und das ist lustig, weil ich meine, man denkt ja, dass die USA so sexualmoralisch und sexualkulturell sich auf einer Ebene befindet wie Europa, aber die sind echt nochmal einen Zacken anders. Naja, man hat halt eben diese Dates und was bei uns so eine gewisse Ungewissheit ist, also man weiß ja gar nicht beim ersten Date, ob man sich nochmal wieder sieht oder ob man irgendwie sich küsst. Bei uns ist die Reihenfolge auch anders, weil normalerweise küsst man sich, dann küsst man im Hauseingang, dann zerrt man sich ins Taxi und dann hat man Sex. Und da ist es so, man hat Blowjob, dann fährt der andere nach Hause, dann küsst man sich vielleicht beim zweiten Date und beim dritten Date hat man dann Sex. Und so, das ist so klar definiert und bei uns kann ja alles Mögliche passieren in Deutschland jetzt.
Also wir bleiben auf dem amerikanischen Kontinent, gehen nach Südamerika. Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, Latinas sind ja schon, sagt man gemeinhin, relativ hot und ficken alles und überall. Ist das tatsächlich so? Kannst du das bestätigen?
Die Zeit in Südamerika war lustig in dem Sinne, weil ich musste langsam mit dem Buch fertig werden. Da hat sich eine lustige so Nervosität gemischt und ich musste dann so, okay, ich brauche jetzt aber nochmal Südamerika. Und das klappt natürlich dann nicht. Das ist genau das Gleiche, wie wenn man in Berlin sagen würde, ich muss heute Abend Geschlechtsverkehr haben. Das funktioniert ja auch nie. Ich habe da immer Angst, ich habe diese eine, also unter anderem diese eine Frau kennengelernt, die dann mit mir erklärt hat, dass wenn sie Nein sagt, bedeutet es Ja. Aber diesen fürchterlichen Satz, den habe ich mich damals schon geschämt aufzuschreiben, aber es ist mir eben so wirklich passiert in diesem Club in Buenos Aires und sie meinte so, wenn ich dich abweise, bedeutet das nicht, dass du weggehst und mit der nächsten Frau redet, weil sie kam dann wieder und erklärte es mir, sondern du musst um mich kämpfen und um mich buhlen, so. Und das habe ich dann getan und dann hatten wir auch Sex. Ich meine, mir ging es dann zwar auch nicht so gut in Buenos Aires, da hatte ich eine Geschlechtskrankheit und gleichzeitig habe ich am Abend vorher öliges Pasta mit Rotwein getrunken, was zur Folge hat, dass man einfach wahnsinnige Bauchschmerzen bekommt und dann noch einen kneifenden Penis und das ist einfach nicht cool. So, da war dann die Strafe im Übrigen für die Reise. Glücklicherweise auch nur ein Tripper. Ja, also zumindest Buenos Aires, Rio ist nochmal ein anderer Schnack, kam mir sehr europäisch auch vor. Also Buenos Aires ist eigentlich wie Madrid mal 1000. So, genau so fühlt sich das eigentlich an. Das Lustige ist, was ich gelernt habe auf der Reise, ist, dass wenn es dann zum Geschlechtsverkehr kommt, dann sind wir alle einfach nur Mann und Frau. So, der Sex bleibt der gleiche. So, es verändert sich nicht. Es gibt dann nicht irgendwie, dass die Frau dann so oder sowas irgendwie im Bett macht oder so plötzlich auf Spanisch anfängt zu fluchen und den Teufel anbetet. Der Sex ist identisch. Also es gibt nur, was mir aufgefallen ist, ist, manche Länder sind verschämter, so ein bisschen, also in Japan zum Beispiel, also auch diese Geräusche, die Japanerinnen machen, die machen schon lustige andere Geräusche, aber da glaube ich eher, dass es das gleiche Problem ist, warum in Deutschland alle denken, sie haben einen zu kleinen Penis, weil sie durch die Pornografie lernen, wie man sich sexuell verhält.
Die quietschen immer.
Die machen so dieses Mie, ja. Und das ist schon so ein bisschen befremdlich, ist das. Also man muss, und dann habe ich dann auch gefragt, ist das jetzt ernst? Und sie dann so, wie, warum? Ist auch eine fiese Frage, um ehrlich zu sein, beim Geschlechtsverkehr zu fragen, ist das jetzt ernst? Weil sie meinte so, na, so macht man das eben. So, und ich dann so, naja, du kannst auch, musst nichts machen. Das ist im Übrigen ein Gespräch, was ich sehr oft geführt habe, Sexualität für sich selbst machen und nicht für den anderen. So, wie viele Leute das denken, das ist so krass. Und das ist nicht nur, wie gesagt, so ein erste Weltproblem, sondern das ist ein ganze Weltproblem. Was da verschwendet wird an sexueller Energie, wenn die Leute immer die ganze Zeit für den anderen. So, das ist kein Wunder, dass irgendwie 70% der Frauen keinen Orgasmus kriegen, wenn sie die ganze Zeit an den anderen denken müssen.
Latinas haben ja meistens, es ist ja definitiv so, zumindest wenn man nach Rio guckt, ein echt geiles, knackiges Hinterteil. Setzen die das auch gezielt ein beim Sex?
In Rio hatte ich keinen Sex mehr. Ich habe mich in Rio sehr gefürchtet vor der Stadt und auch nicht so sonderlich wohl gefühlt. Und da sind auch doofe Sachen passiert. Also da wurde jemand so krass auf der Straße vor mir vermöbelt, dass ich stark davon ausgehe, dass der einfach tot ist. Und da habe ich aber auch gerade geflirtet mit einer Frau, die sich dann aber als Mann herausstellte. Das ist dann so. Und dann habe ich auch an dem Abend gelernt, dass es mehr ums Küsse sammeln geht und dass es sozusagen unter jungen Leuten so ein bisschen ist wie so Pokémon. Man zeigt sich, wie man letzten Abend geküsst hat mit einem Foto. Also es war eher so heiter als sexuell bis zu diesem vermeintlichen Tod. Und ich konnte nicht einschätzen, ob diese Copacabana-Hintern irgendwie so rhythmisch wackelnd auf mir irgendwas ergeben. Aber ich habe am Strand auf jeden Fall gesehen, dass es viele Pos gibt, die echt auch massiv sind. Das ist eine andere Pos, kannte ich noch nicht.
Ja, was ich ja witzig finde, ich war auch mal in Brasilien und in Rio längere Zeit und was ich immer witzig finde, ist, dass die total verklemmt sind, also äußerlich total verklemmt und irgendwie bloß nicht oben ohne oder nackt, gar nackt am Strand, aber dann haben sie immer ihre Tangas an, die ja im Grunde nichts verdecken. Hast du das häufiger gehabt auf deiner Reise, dass du dachtest, du hast ja schon von der Bigotterie der US-Amerikaner gesprochen, dass du dachtest, meine Fresse, hier nach außen einen noch verklemmt machen und nach innen, da geht da voll der Punk ab?
Da ist wieder, ja, eigentlich sind alle Länder. Es gibt kein Land, wo ich sagen würde, das sind super offene Menschen und die sind so. Ich finde, ich wurde auch oft gefragt, welches Land ist das offenste Land der Welt? Und ich muss leider sagen, Deutschland. Ich habe immer das Gefühl, in Deutschland.
Ich dachte, dass Skandinavien mehr offener
steht, oder? Nee, in Skandinavien haben die nochmal ein ganz anderes Problem, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber hier kann man so ohne Probleme einfach über. Vielleicht ist es Skandinavien und sozusagen Mitteleuropa. Frankreich ist schon wieder anders, Polen ist schon wieder anders, Italien funktioniert auch schon wieder anders. Also sozusagen diese Länder sind am offensten. Eben, aber da haben wir auch das Ding, Religion hält sich aus dem Leben raus. Und eigentlich so, Scham ist ein universelles Gefühl und das gilt auf der ganzen Welt. Deswegen ist es nichts, wo ich sagen würde, jetzt mega offenes Land ist das gewesen, mega verklemmtes Land war das.
Wie bist du so als Europäer in Südamerika angekommen? Standen die auf Europäer?
Das ist eine ziemlich coole Geschichte zum Erzählen, weil Südamerika fast am Ende meiner Reise war ich werde sehr, sehr schnell braun. Also bei mir reichen so 2 Minuten Sonne und ich wurde ständig für einen Argentinier gehalten. Das fand ich ganz schön gut. Also ich wurde gar nicht erst für einen Europäer gehalten. Also solange du nicht halt irgendwie so Mate trinkend in Ecuador im Gebirge sitzt und dann mit so ecuadorianischen Ureinwohnern sprichst, hast du ja, da ist ja so ganz viel Europa einfach in Südamerika, in vielen Ländern und für die, da ist kein Schönheitsbildunterschied.
D-Radio Wissen.
Wir gucken, wie Menschen aus fremden Kulturkreisen miteinander Sex haben. Eure Erfahrungen, die könnt ihr uns posten auf unseren D-Radio Wissen Seiten bei Facebook und Google+. Und nebenher lauscht ihr Thilo Mischke, Journalist aus Berlin. Er vögelt sich per Buch und Fernsehen seit Jahren um die Welt. Und ich habe ihn besucht in seiner Wohnung in Berlin. Wir haben geredet über seine Erfahrungen und nach dem amerikanischen Kontinent sind wir weitergegangen nach Afrika. Ich habe ihn gefragt, Afrikaner haben ja alle angeblich Riesenpenisse, um mal so ein Klischee zu bedienen. Wie kommt man denn da eigentlich als Europäer mit dem europäischen Durchschnittspenis an?
Also der Durchschnittspenis ist, glaube ich, so 1,5 Zentimeter größer als der deutsche Durchschnittspenis. Und dieser Durchschnitt wird geschafft durch mal einen großen Penis und mal einen kleinen Penis. Aber generell mit allen Leuten, mit denen ich in den Ländern, in denen ich in Afrika war, gesprochen habe, haben alle gesagt, wir haben normale Penisse. Mein Penis ist normal groß, ein häufig gesagter Satz. Und dann fragte ich, was heißt bei dir normal groß? Mhm. Und er meinte, wenn ich betrüge, 17 und wenn ich die Wahrheit sage, 15,5.
Wie kamst du denn mit deinem europäischen, hier jetzt mal einen Durchschnittspenis bei den Afrikanern an, die jetzt ja auch behaupten, sie hätten Durchschnittspenisse?
Mein Penis stand hier zur Disposition in Afrika. Allerdings gab es einmal in Ruanda eine Situation, wo alle meinen Penis sehen wollten. Da war ich auf einer Aufklärungsrunde, das war ziemlich cool, in einem Bergdorf und es waren so 200 Leute, saßen um uns rum, meinte dann die Lehrerin, die Frau, die das moderiert hat, ihr könnt jetzt Thilo auch Fragen stellen. Und dann war die erste Frage, ist, warum wir Europäer so gerne Analverkehr machen. Und immer wenn sie mit Pornos mit Weißen sehen, meinten sie, stecken die ihren Penis in den Anus von Frauen und sie wollten wissen, warum, weil es geht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und die zweite Frage war, ob ich nicht meinen Penis zeigen könnte. Das meinten die todernst. Ob ich nicht mal jetzt hier vor 200 Leuten mein Glied raus, weil sie möchten gerne mal einen weißen Penis sehen. Aber das ist diese Neugierde, die auch sozusagen Europäer haben, die sagen, die möchten auch gerne mal jetzt einen schwarzen Penis sehen. Wie sieht eigentlich ein schwarzer Penis aus?
Wie sind die Frauen drauf? Also die sind ja in Afrika oft beschnitten.
Ja.
Wenn du eigentlich gar nichts merkst beim Sex, warum sollst du dann ein One-Night-Stand haben?
Genau, also in Kenia, bei den Maasai, wird viel beschnitten und wird immer noch beschnitten. Das ist jetzt mittlerweile auch unter Strafe gestellt, also ist jetzt irgendwie seit 2 Jahren unter Strafe gestellt. Es ist so, dass es so eine Art Bewegung von beschnittenen Frauen gibt, was schon mal sehr, sehr mutig ist, die Sexualität wieder empfinden zu können, weil sie tatsächlich ja wirklich nichts empfinden, weil ihre Klitoris abgeschnitten wird und ihre Schamlippen, ihre inneren und äußeren und da ist nichts, das ist weg. Es ist eine Katastrophe. Also ich habe auch mit beschnittenen Frauen gesprochen, die nicht, also wirklich Maasai, die nicht diese Kurse besuchen, sondern wirklich auf dem Land leben, in so einem Dorf mit 12 Leuten. Und dann haben wir uns getroffen und wirklich auch offen darüber gesprochen. Und ich habe sie gefragt, wie ist es, wenn sie nie einen Orgasmus haben kann? Und sie meinte dann so, Orgasmus? Was ist das? Und dann meinte ich, na, was der Mann hat. Und sie dann so, wir Frauen können das auch haben? Und ich dann so, ja. Man muss sich das vielleicht mal vorstellen, auf eine ganz grausame Art und Weise ist es so, wie Leute, die kein Russisch können, reisen nach Russland und müssen sofort lesen, was dort steht. Geht nicht. Man weiß auch nicht, was das bedeutet. Man hat kein Verständnis dafür, wie diese Sprache funktioniert und aussieht. Und diese Frauen sprechen einfach keine sexuelle Sprache. Und glücklicherweise kümmert sich eben die kenianische Regierung jetzt langsam darum, mit diesem grausamen Brauch einfach auch Schluss zu machen. Das macht ja keinen Sinn. Weder aus hygienischen Gründen, wie zum Beispiel in Ruanda, da gibt es etwas, was gemacht wird aus hygienischen Gründen.
Was ist das?
In Ruanda ist genau das Gegenteil. Dort werden die Schamlippen künstlich verlängert. Und da wird relativ früh mit begonnen. Und das kommt von früher, als man keine Schlüpperchen hatte. Dann saß man halt immer im Dreck und konnte dann mit den Schamlippen, man konnte die dann halt so Zugknoten und hatte dann halt eine geschützte Vagina. Und das wurde dann irgendwann so einem Schönheitsideal und deswegen macht man es heute immer noch und ist nicht nötig, aber ist jetzt auch, schadet nicht. So, ist jetzt nicht, also es schadet auch, da wird so eine Creme aus Früchten hergestellt, die jetzt nicht die gesündeste Creme ist und auch giftig ist, um die Haut sehr weich und dehnbar zu bekommen. In dem Sinne schadet es, aber es beraubt einfach nicht der Frau der Gefühle und ihrer Sexualität.
Jetzt gibt es aber ja trotzdem Sexpraktiken, die da praktizieren, Kunyasa zum Beispiel.
Ja.
Was ist das?
Kunyasa ist auch wieder in Ruanda. Man hat es auch schon aus Sex in the City gehört, die weibliche Ejakulation. Mhm. Und dieses Land hat es eben als Kulturaufgabe gehabt, irgendwie offensichtlich in den letzten Hunderten von Jahren, dass die Sexualität einer Frau im Mittelpunkt steht. Die Frau ist die Königin. Und wenn die Frau einen Orgasmus hat, dann hat sie gewonnen. Dann hat der Mann auch gewonnen. Dann darf er und dann kriegt er Liebe von der Frau. Aber die Frau muss einen Orgasmus haben und sie muss sich im Bett wohlfühlen. Und die Auszeichnung, ob ein Mann es geschafft hat, diese Frau zu befriedigen, ist dieses Kunyasa, also das heißt so Wasser lassen. Und das ist eben eine weibliche Ejakulation. Spritzen, Auszeichnung, Mann, Frau ist gekommen, jetzt darf der Mann.
Wir kommen nach Asien. Bondage-Techniken, hast du auch ausprobiert?
Ist nicht meins. Also ich bin sowieso, was Sexualität betrifft, äußerst bescheiden. So, obwohl ich darüber nicht so gerne rede eigentlich, was es dann wirklich, worum es geht. Also ich brauche nichts. Also so weder Bondage noch Strapse, ist mir alles total, brauche ich alles Quatsch. Aber ich habe es dort ausprobiert, weil es halt auch Teil dieser Kultur ist und auch gar nicht so sexuell ist mir dann aufgefallen. Es ist ja wie viele japanische Dinge eine Kunst. Wenn die was anfangen zu machen, die Japaner, dann machen sie es ja perfekt. Also entweder Modellflugzeuge, die perfekt geklebt werden oder eben perfekt unter die Decke gehangen beim Fesseln. Und ich habe mich einmal von so einem Supermaster so unter die Decke spannen lassen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich hatte keine Erektion, aber es ist ein wahnsinnig spannendes Gefühl. Man hängt ja dann wirklich in der Luft. Es fühlte sich an, als hätten sie so ein schönes so ein Weihnachtspaket aus mir gemacht. Und es war angenehm, aber nicht sexuell, sondern es war so bequem, weil das war so embryonal. Du schwebtest halt so im Raum, hast nichts gespürt, irgendwann war das Blut halt abgeklemmt von irgendwas und es war alles dann so taub und war schon schön.
Und stimmt es, dass man weniger Sex in der Ehe hat, als dann quasi außerhalb der Ehe? Das ist ja so ein Gerücht, dass sobald du verheiratet bist, der Mann dann losgeht und es gibt ja eine ganz große Prostituierten-Szene und woanders Sex hat und die Frau sitzt dann zu Hause und dreht Däumchen.
Ja, das stimmt, aber das ist auch kein japanisches Phänomen. Da ist nur ein anderer Umgang mit dem Thema, dass der Mann lieber zu einer Prostituierten gehen soll, damit er keine Affäre beginnt und damit die Familie in so Verruch bringt oder finanzielle Schwierigkeiten damit erzeugt, weil die Frau ihn erpresst oder sie schwanger wird von ihm und dann plötzlich ein neues Kind zu ernähren ist. Ich glaube, dass partnerschaftliche Sexualität mit sehr, sehr, sehr viel Arbeit verbunden ist, sie aufrechtzuerhalten. Also wirklich wahnsinnig viel Arbeit. Und Japaner arbeiten schon sehr viel in ihrem Leben und kommen alle um 23 Uhr besoffen nach Hause, weil sie mit dem Chef nochmal trinken mussten. Da ist keine Zeit mehr für Sexualität. Aber das Bedürfnis bei Männern ist ja noch da, also das Sexuelle. Aber es ist keine Zeit, sich darum zu kümmern, die Frau immer noch aufregend sexuell anziehend zu finden. Und auch den Mann. Ich meine, Frauen geht es genauso. Irgendwann finden sie ihren Typen auch öde und würden gerne mal wieder einen anderen Penis sehen. Also es ist kein rein männliches Phänomen, dass in einer längeren Beziehung der sexuelle Reiz verloren geht.
Okay, also die Japaner arbeiten nicht gerne an ihren sexuellen Beziehungen, habe ich daraus gelernt. Sonst noch irgendwas Auffälliges, was dir da untergekommen ist im asiatischen Bereich?
Auffällig ist, also überhaupt der generelle Umgang mit Sexualität, speziell in Japan, ist so, dass es so sehr divers. Also es wird jetzt nicht thematisiert in der Öffentlichkeit, aber so der Fetischbereich zum Beispiel macht alles möglich. Also es wird alles abgebildet, was ich total spannend finde. Also wenn man irgendwie darauf steht, von Luftballons, die aussehen wie Kraken, missbraucht zu werden, dann gibt es dafür definitiv den passenden Porno. Also es gibt einfach alles, was du dir vorstellen kannst. Das liegt einfach daran, dass es ist das einzige Land auf der ganzen Welt, was seit 3000 Jahren ununterbrochen eine Kultur entwickeln kann. Also es wurde nie ein Krieg, nie eine Massenvernichtung eines Volks hat stattgefunden. Und erst eben durch Hiroshima und Nagasaki gab es eine große kulturelle Änderung, auch kurz vorher, sozusagen wir müssen uns öffnen. Aber wenn ein Land 3000 Jahre lang in einem fixen Kulturkreis sich befindet, hat auch die Sexualität sehr, sehr viel Zeit, die verschiedensten Formen und Ausformungen zu entwickeln und sie auch zu zeigen und zu präsentieren und sie als normal zu empfinden. Also es ist wirklich ein wahnsinnig spannendes Land in jeder Hinsicht.
Gucken wir mal nach Israel. Jetzt hast du, wenn du mal nach Tel Aviv guckt, als eine der wirklich angesagtesten Metropolen der Welt, hast du auf der einen Seite jüdisch-orthodoxe und auf der anderen Seite schillerndes Nachtlicht, ja, bevögelt ohne Ende. Wie passt das zusammen?
Die Israelis haben das ganz clever gemacht, die haben es einfach getrennt. Also sozusagen das ganze langweilige religiöse Schnarchigkeiten finden in Jerusalem statt, 40 Minuten mit der S-Bahn von Tel Aviv entfernt. Und in Tel Aviv, du hast da diese Religion und die Berührungspunkte zwischen der Religion siehst du eigentlich gar nicht. Natürlich siehst du Rabbiner und Orthodoxe rumlaufen, aber das ist so nicht wie zum Beispiel in der Vatikanstadt oder so. Das hast du dann eher in Jerusalem. Aber in Tel Aviv ist es so Teil des Stadtbilds. Aber Tel Aviv ist ja sowieso total offen. Und da hast du auch Moslems, die rumlaufen und sich nicht irgendwie darüber beschweren, dass da plötzlich Juden rumlaufen. Und auch nicht Juden, die sich darüber beschweren, dass Moslems rumlaufen. Tel Aviv fühlt sich so, also auf der einen Seite sehr, sehr gut und sehr offen und auch Homosexuelle, kein Problem, kommt alle her. Die haben ja diese lustigen homosexuellen Rabbiner-Partys und so ganz irre Sachen. Auf der anderen Seite fühlt es sich aber auch total krass an, weil die Leute eben tanzen, weil sie denken so, okay, morgen kommt hier irgendeine Scud-Rakete aus Palästina oder irgendwie aus dem Iran und wir sind dann eh alle tot. Lass uns doch einfach Spaß haben. Und das ist eine ganz interessante Mischung. Und das ist, glaube ich, so 1920 in Berlin, kann man so ein bisschen vergleichen, mit mehr Techno.
Konntest du rausfinden, wie koscherer Sex ist?
Bezogen auf orthodoxe Juden gibt es natürlich harte und strenge Regeln in der Sexualität, die mich aber überrascht haben, weil viel so ist, solange kein Samen verschwendet wird, also wie zum Beispiel beim Onanieren oder Oralverkehr, sollen die Leute machen, was sie wollen. So, Samen ist da für eben Befruchten. Es gibt halt so bei den Ultraorthodoxen sowas, wenn die Frau die Menstruation hat, müssen die Betten auseinandergeschoben werden und eben dann aufheben bis zur Ehe. Ich habe mit mehreren Leuten darüber gesprochen, auch mit Orthodoxen. Und was ich total überraschend fand, war, dass die alle sehr offen auch wieder und sehr glücklich damit wirkten. So zufrieden. Und ich habe mit ihnen über Liebe und Sexualität gesprochen und das eine Paar besonders war dann so, das ist meine Frau und ich bin glücklich.
Sex international. Darüber habe ich gesprochen mit Thilo Mischke, Print- und Fernsehjournalist mit persönlichem Steckenpferd Sexthemen. Er hat unter anderem das Buch geschrieben in 80 Frauen um die Welt und war fürs Fernsehen auf der Suche nach dem besten Sex der Welt. Er kennt sich also aus mit Sex international. Wir haben uns bei Thilo zu Hause in seiner Wohnung in Berlin getroffen und nachdem wir Amerika, Afrika, Asien und Australien abgehakt hatten thematisch, haben wir uns zu Hause umgeguckt, bei uns in Europa. Ich habe Thilo zuerst zu unseren französischen Nachbarn befragt. Französisch haben die ja Klischees nachzuurteilen angeblich ganz besonders gut drauf und praktizieren den angeblich auch besonders gerne. Ist das so?
Ich glaube, es gibt keinen Mann auf der Welt, der Oralverkehr sagt, das ist jetzt hier nicht meine Kultur. Sowas machen wir hier nicht in diesem Land, in Oralistan. Keine Ahnung, ob da irgendwie das wahnsinnig beliebt ist. Ich weiß nur, dass irgendwie französische Frauen wohl angeblich erheblich anspruchsvoller und erheblich hochnäsiger sein sollen im Buhlen und in der Aufmerksamkeit, wie man ihre Aufmerksamkeit gewinnen kann. Also das kann ich nicht bestätigen, wenn man irgendwie in Paris auf einer Party ist. Jeder trinkt zwei Wodka Red Bull, dann sind die Bedingungen die gleichen.
Aber warum hast du eben gesagt, in Frankreich ist es wieder anders als in Polen oder in Skandinavien?
Vielleicht liegt es an der Sprache, das Französische. Es ist nicht so hautraufig. Also in Polen zum Beispiel nachts ausgehen ist wahnsinnig hautrauf. Also das ist dann so echt so Echsen, hartes Trinken, irgendwie, da werden Frauen schon mal mit der Hüfte irgendwie durch die halbe Tanzfläche gebumst. So beim Tanzen einfach so. Und sowas habe ich in Frankreich noch nicht gesehen. Das ist schon so kultivierter, um diesen ganz harten Begriff jetzt mal zu wenden, aber das möchte ich bitte als Ironie verstanden haben. Allerdings habe ich auch einen Freund, der irgendwie auf so einer Gangbang-Party mit Künstlern war in Paris und da meinte er dann so, Alter, die Party ging ordentlich los, so, wo dann so vor lauter Frauen nackt in Badewannen rumgelegen haben und irgendwie so gekokst in Spiegeln sich und dann so alle Männer durften und alle Frauen, das war alles freiwillig und kein Puff, sondern es war einfach eine Party. Also mein subjektiver Eindruck von Frankreich ist, dass es so ein bisschen etepetete und verklemmt ist. Und wir haben ja auch ein gutes Beispiel mit 25% Nazis irgendwie wählen und alle Schwulen aus dem Land verjagen. Da sehen wir doch, irgendwas stimmt nicht so richtig. Gerade irgendwas liegt da im Argen.
Polen hast du jetzt angedeutet, die sind ein bisschen grober auf der Tanzfläche?
Ja, auf jeden Fall. Und sonst so? Die Frauen, die ich kennengelernt habe in Polen, waren ganz zarte und zerbrechliche Wesen. Das finde ich ganz toll. Also so wie man sich eben so osteuropäische Frauen wirklich vorstellt. So ganz zerbrechliche Balletttänzerinnen, die irgendwie mit Holzstöcken gequält wurden von russischen Bolschoi-Theaterlehrerinnen. So waren die auch tatsächlich und haben auch alle Ballett getanzt, mit denen ich gesprochen habe. Aber die Männer waren irgendwie so überraschend. Ich muss immer sagen, das sind meine subjektiven Erlebnisse. Ich muss es nochmal betonen. Das sind Erlebnisse, die ich hatte. Nicht jeder polnische Mann ist irgendwie jemand, der so mit hochgeräufelten, gefärbten Jeans eben Frauen raped auf der Tanzfläche. Das ist das, was ich gesehen habe und das fand ich irgendwie so lustig, weil das so ganz normal war. Also, dass irgendwie so ein Typ kommt, packt einer Frau in die Hüfte, macht so Geschlechtsverkehrbewegungen, relativ grob, ist dann aber schon so besoffen, dass er über sie hinwegfällt und sie den Kopf am Barhocker stößt, steht dann wieder auf, säuft weiter und dann tanzen sie beide und später küssen sie.
Skandinavien, da sagt man ja allgemein, die Skandinavierinnen seien so offen, vor allem die Schwedin, kann man direkt ran, kannst du das bestätigen?
Nicht mehr, das war 1970 so, als in Dänemark und Schweden so die ersten Pornos auch gemacht wurden und ein super offener Umgang damit war, vielleicht noch bis in die 90er mit diesen Dogma-Filmen, die uns bewiesen haben, man kann offen damit umgehen. Jetzt passiert was wahnsinnig Witziges in Skandinavien. Mit den Skandinavierinnen oder Schwedinnen, mit denen ich sprach, die haben sich alle bei mir beschwert, dass sie diese Emanzipationskacke, sie halten es nicht mehr aus, dass diese Männer alle sich nichts mehr trauen. Und tatsächlich, die eine Frau, mit der ich sprach, meinte so, sie fährt jetzt nach Südamerika, um einen Mann zu treffen, den sie heiratet, weil sie endlich mal wieder richtig gebumst werden möchte. Aber sie kann es nicht mehr, diese Männer, die heulen vor der Tür stehen und nicht wissen, was sie machen sollen. Sie meinte, sie hatte Affären mit ihr, mit Männern in Schweden, war, die Typen liegen redend im Bett und machen nichts. Und das fand sie so entsetzlich und sie hat es wirklich auch sozusagen, Emanzipation hin und her, wichtig auch, Gleichberechtigung, toll, aber sozusagen den Mann zu bestrafen, wenn er dann mal ein bisschen Mann spielt, findet sie auch nicht richtig. Und die Konsequenz ist eben irgendwie so enghosige, weinende Männer mit schwarz gefärbten Haaren.
In welchem Land gab es denn deiner Meinung nach den besten Sex oder gibt es den besten Sex?
Gibt's nicht. Gibt's einfach nicht. Grundsätzlich ist die Idee das gleiche. Penis wird in Vagina gesteckt. Vagina setzt sich auf Penis. Das ist überall das gleiche. Und jetzt kann ich mich entscheiden. Gehe ich den kitschigen Weg in der Antwort oder gehe ich den sexualwissenschaftlichen Weg in der Antwort? Gehen wir ja den kitschigen Weg. So, Sex ist super, wenn du den Menschen dazu magst. Und das kannst du überall auf der Welt erleben. Gehen wir schnell den noch sexualwissenschaftlichen Weg. Sozusagen, Sex ist wichtig. Wir müssen uns reproduzieren. Und deswegen ist es immer gut. Wir werden belohnt mit einem Orgasmus. Mehr Männer als Frauen. Aber wir werden belohnt. Und diese Belohnung hat einen Sinn.
Das war D-Radio Wissen, Sex international mit Thilo Mischke, Berliner Journalist auf der Suche nach dem besten Sex der Welt, überall auf der Welt. Und was haben wir heute gelernt? Es gibt keinen Ort, an dem es den besten Sex der Welt gibt. Denn was guter oder schlechter Sex ist, definiert jeder für sich anders. Und das hat weniger mit den Ländern zu tun, mehr mit den Leuten, die Sex miteinander haben. Wieder was gelernt in eine Stunde Liebe hier in D-Radio Wissen. Und mit diesen Weisheiten entlasse ich euch in den Freitagabend. Mein Name Judith Ebert. Ich bin raus. Euch noch ein paar Diesken Freitagabend und vielleicht habt ihr ja auch Sex.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.